Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die Maske war sein eigentliches Gesicht. Kaum jemand beherrschte die Kunst des Rollenspiels so virtuos wie er. Giacomo Casanova war eine der schillerndsten Figuren des 18. Jahrhunderts. Er war ein Meister der Verwandlung und der galanten Verführung. Und vor allem aber war er eines, Venezianer und die wohl berühmteste Symbolgestalt seiner Heimatstadt. Im neuen Casanova-Museum finden sich mehr als 500 Originalexponate und Virtual-Reality-Erlebnisse, die das Leben und die Reisen des Abenteurers ausleuchten. Aber das Casanova-Museum schlechthin bleibt Venedig selbst. Seine Gassen und Kanäle, Kirchen, Paläste und Theater boten die ideale Bühne für Casanovas wechselnde Selbstentwürfe als Priester und Liebhaber, Musiker, Spieler, Gelehrter oder Scharlatan. Schauplätze werden dabei zu biografischen Wegmarken und aus diesem Zusammenspiel entstand das atmosphärische Doppelporträt von Casanova und seiner Stadt, in das wir jetzt eintauchen werden. Sophie Walter folgt in Venedig den Stationen eines Mannes, der sich immer wieder neu erfand und scheinbar mehr als nur einmal geboren wurde. Und die Reise beginnt im Machtzentrum der Republik mit Casanovas Flucht aus dem berüchtigten Kerker des Dogenpalasts, jenem dramatischen Wendepunkt, an dem er sich einst selbst als Legende erschafft.
Der Moment war gekommen. Ein letztes metallisches Ächzen. Dann gibt die Platte nach. Casanova schiebt sich durch die Öffnung im Bleidach des Dogenpalasts, gefolgt von einem Mithäftling. Am 31. Oktober 1756, kurz vor Mitternacht, steht er unter dem Himmel von Venedig.
E quindi uscimo a rimirare le stelle. Dann traten wir hinaus und sahen die Sterne wieder.
So notiert es Casanova in seinen Memoiren, Dante zitierend, jenen Vers, der in der göttlichen Komödie das Ende der Höllenfahrt und die Rückkehr ins Leben anzeigt. Wie Dante, der aus der Finsternis unter das Firmament tritt, inszeniert Casanova seinen Ausbruch aus dem Staatskerker als archetypischen Übergang vom Dunkel ins Licht. Im Augenblick, da er aus den berüchtigten Bleikammern kriecht, seinem persönlichen Inferno, behauptet er seine Freiheit und zugleich seinen Platz in einer Linie mythischer Helden, die der Unterwelt entkamen. Im Juli 1755, 15 Monate zuvor, war Casanova vom obersten Tribunal des Dogenpalasts inhaftiert worden. Hochstapelei, Magie und Blasphemie, Freimaurertum und sexuelle Umtriebe warf man ihm vor. Ein ordentliches Urteil erhielt er jedoch nie. Casanova selbst sah sich keiner Schuld bewusst.
Es gab in Venedig keinen entschiedeneren Wüstling als mich. Ich war nichts weniger als fromm, war Spieler, kühn in meinen Worten und dachte grundsätzlich nur daran, mein Leben zu genießen. Aber in all diesem sah ich kein Staatsverbrechen.
Der 30-jährige Emporkömmling aus den ärmlichen Gassen Venedigs findet sich im Zentrum der Staatsmacht wieder, als ihr Gefangener. Seine Flucht aber aus dem als ausbruchssicher geltenden Gefängnis kehrt dieses Verhältnis radikal um. Die Autorität der Republik wird erschüttert durch die Tat eines Mannes, der sich als unbezwingbar erweist. Casanovas Fluchtroute unterstreicht diese Symbolik, erklärt die Kunsthistorikerin Dr. Sofia Magnaguagno.
Der Dogenpalast ist dramatisch mit der Geschichte Casanovas verbunden. Nach seiner Flucht über das Dach stieg Casanova durch ein Fenster zurück ins Innere des Palazzo. Dort zog er an Räumen vorbei, die er schon von seiner Inhaftierung her kannte, etwa den Saal der Inquisitoren mit Tintorettos berühmtem Deckengemälde. Sein Fluchtweg quer durch den Palast wurde quasi zur Umkehr seiner Gefangennahme, zum Triumphzug durch die symbolischen Räume der Macht. Casanova erreichte den Innenhof und die Gigantentreppe. Auf ihrer obersten Stufe wurden die Dogen gekrönt, flankiert von den Skulpturen Mars und Neptun, den Herrschern zu Land und zur See. Er eilte die Prachttreppe hinab, die Kuppeln des Markusdoms im Blick. Durch die prunkvolle Porta della Carta trat er hinaus ins Freie.
Casanova entflieht der Lagune. Doch in den Metropolen Europas steigt der Mann, dem das Unmögliche gelang, jenes Meisterstück aus Planung, Wille und der Gunst des Augenblicks zur Berühmtheit auf. Für ihn selbst wiegt dieser Coup mehr als jedes andere Abenteuer. In ihm kristallisiert sich zudem ein Grundmuster seines Daseins. Das ewige Wechselspiel zwischen Fall und Wiederaufstieg. Eine Pendelbewegung zwischen selbstverursachten Krisen und der Kunst ihrer Überwindung.
Mein ganzes Leben lang habe ich nichts anderes getan, als meine Krankheit herbeizuführen, wenn ich bei bester Gesundheit war, und um meine Gesundheit zu ringen, wenn ich sie verloren hatte.
Casanovas unstetes Auf und Ab, das ihn zu immer neuen Gestaltungen seiner selbst zwingt, ist seit seiner Jugend aufs Engste an Venedig gebunden. In den Palästen und den Boudoirs, den Gotteshäusern, den Gassen und auf den Plätzen der Stadt sind persönliche Wendepunkte verortet. Venedigs Topographie, das Labyrinth aus Wasser und Stein, in dem das Unvorhersehbare sein Spiel treibt. Die Spiegelungen und Maskeraden bilden das räumliche Gegenstück zu seiner biografischen Wandelbarkeit. Casanova verkörpert gleichsam die Logik der Stadt. Wir verlassen den Dogenpalast, überqueren den Markusplatz und biegen ein in die schmalen Gassen des Viertels San Marco. 15 Minuten sind es von hier zu den unscheinbaren Anfängen des berühmten Sohnes der Stadt. Der Weg verläuft leicht parallel zum Canal Grande, über Brücken durch verwinkelte Calli, die Häuserfassaden in mattem Ocker, Sandstein oder abgeblättertem Grün. Mitten in diesem Gewirr taucht sie schließlich auf. Die Calle Malipiero, Casanovas Geburtsstraße. Ihre Mauern stehen einander so eng gegenüber, dass auch bei Tag kaum Licht einfällt. Eine schlichte Gedenktafel erinnert an Casanovas Geburt am 2. April 1725. Nicht mit diesem Datum aber setzt Casanovas Histoire de ma vie ein, sondern mit einem mysteriösen Kindheitserlebnis, das er als den Beginn seiner eigentlichen Existenz, als seine zweite Geburt proklamiert.
Da meine Geschichte mit dem frühesten Ereignis, an das ich mich erinnern kann, beginnen soll, fängt sie an, als ich 8 Jahre und 4 Monate war. Wenn es wahr ist, dass vivere cogitare est, das Leben denken heißt, lebte ich vor dieser Zeit nicht, sondern dämmerte nur dahin.
Erst das Eingreifen einer Zauberin in Murano erlöst ihn aus diesem Dämmerzustand. Sie sperrt ihn in eine enge, dunkle Kiste. Gesänge hallen, Lachen und Weinen wechseln sich ab, Schläge trommeln auf das Holz. Ein Heilungsritual, als symbolischer Geburtsakt vollzogen, beendet das zehrende Leiden des Kindes. Sein chronisches Nasenbluten stoppt. Jahre später sollte dieser Urmoment, wie in geheimer Dramaturgie, auf andere Weise wiederkehren. Einst war Casanovas Geist in einem schwachen Körper gefangen, später sein Körper in den Mauern eines Kerkers. Beide Male findet er den rettenden Weg aus der Schattenwelt ins Freie. Zuerst ins Leben hinein, dann ins Leben zurück. Als müsste seine Existenz mehr als einmal beginnen. Neuschöpfungen seiner selbst, oft spielerisch als Identitäts- und Rollenwechsel, prägen den Spross eines Schauspielerpaares von Jugend an. In jener Stadt der Theater, der Masken und Verwandlungen.
Wir stehen in der Calle Malipiero, einem bescheidenen Ursprung eines Mannes, der einmal ganz Venedig zu seiner Bühne machen sollte. Die Gasse öffnet sich zum Campo San Samuele, einem ruhigen Platz am Canal Grande. Er wird begrenzt vom Palazzo Malipiero, fast Wand an Wand mit den einfachen Häusern von Casanovas Geburtsstraße. Hier zeigt sich die für die dicht bebaute Inselstadt typische Nachbarschaft der sozialen Milieus. Sie lehrte Casanova schon früh, zwischen verschiedenen Welten zu wandeln und dabei mühelos in höchste Kreise aufzusteigen.
Der Campo bildet für Casanova einen frühen topografischen Knotenpunkt. In seiner Taufkirche San Samuele tritt der erst 15-Jährige nach dem Studium des Rechts und der Theologie eine geistliche Stelle an und beweist in glänzenden Predigten bereits sein Wortgeschick. Senator Malipiero wird auf ihn aufmerksam. Er öffnet ihm die Türen zum nur wenige Schritte entfernten Palazzo und zu den höchsten Kreisen Venedigs. Doch eine erotische Verstrickung mit der jungen Frau, um die auch Malipiero wirbt, kostet Casanova schon bald wieder die Gunst seines Förderers.
Wir saßen nebeneinander, als uns im Laufe unseres Gesprächs die Lust ankam, die Unterschiede unseres Leibes zu erkunden. Wir waren gerade am interessantesten Teil der Untersuchung angelangt, als ein heftiger Stockhieb auf meinen Hals herniedersauste.
Casanova wird aus dem Palast gejagt. Für den Aufstrebenden ein erster herber Tiefschlag. Weitere Liebschaften führen dazu, dass er schließlich den geistlichen Stand aufgibt. Nach Aufenthalten in Korfu und Konstantinopel kehrt der inzwischen 20-Jährige in die Heimatstadt zurück. Frühere Rollen, Kleriker, Advokat, Soldat, hat er abgelegt. Im Spiel der Identitäten trägt er nun die Maske des Geigers. Eines frühen Morgens verlässt er ein Fest im Palazzo Soranzo am Campo San Polo, einem überraschend weiten Rechteck im engen Geflecht der Gassen und Kanäle. Für Casanova öffnet sich erneut ein Schauplatz und schicksalhaft der Zugang in ein anderes Leben. Zur rechten Zeit ist er am rechten Ort, mit einem Gespür für den günstigen Augenblick und der Entschiedenheit, ihn wie Kairos beim Schopf zu ergreifen.
Ich hatte in dem Buch der Erfahrung gelesen und daraus gelernt, dass bei jedem menschlichen Vorhaben das Glück das letzte Wort spricht. Ohne die Gunst der blinden Göttin kann niemand in der Welt glücklich sein.
Casanova sieht, wie ein Senator in roter Robe auf dem Weg zur Gondel einen Brief verliert. Rasch hebt er ihn auf und eilt hinterher. Zum Dank will der Mann ihn nach Hause bringen. Als dieser plötzlich einen Schlaganfall erleidet, leistet Casanova geistesgegenwärtig erste Hilfe. Er begleitet den Kranken, den angesehenen Matteo Bragadin, in dessen Palazzo. Wir überzeugen uns indessen, dass diese Residenz, die nur einen kurzen Fußweg von der Rialto-Brücke entfernt liegt, bis heute ihre Aura bewahrt hat. An den Campo Santa Marina geschmiegt, umgeben von Geschäften und Cafés, ist das Gebäude inzwischen ein Hotel. Auf der Seite des Kanals, dem Rio di San Leo, gleiten Gondeln vorbei. Mit jedem Ruderschlag schwappt das Wasser an die feuchten Fundamente. Ein leises Plätschern erinnert daran, dass dies hier schon immer so gewesen ist.
Der Palazzo Bragadin ist ein typischer gotischer Palast des 15. Jahrhunderts. Er zeigt die venezianisch-rote Fassade, das Familienwappen an der Hauswand, Löwenskulpturen, die den Balkon stützen und weißgerahmte Spitzbogenfenster, die sich zum Kanal hin öffnen. Der ist, wie überall in Venedig, Verkehrsweg und zugleich Spiegel, in dem sich die Stadt selbst betrachtet. Dass der Palast heute ein Hotel beherbergt, erlaubt einen Einblick in das Innere eines früheren Patrizierhauses.
Im Frühjahr 1746 erleben diese Räume dramatische Szenen. Der Senator ringt mit dem Tod. Casanova weicht ihm nicht von der Seite, während er wortreich magische Heilkünste zelebriert und zugleich erstaunt ist über die Leichtgläubigkeit des Patienten.
Er lauschte mir wie einem Orakel. Da diese Ehrerbietung meine Kühnheit steigerte, sprach ich wie ein Naturkundiger, schulmeisterte und zitierte Autoren, die ich niemals gelesen hatte.
Bragadin überlebt. Er adoptiert seinen vermeintlichen Retter, gewährt ihm eine Apanage und den Aufstieg in die venezianische Oberschicht. 9 Jahre wird Casanova im Palast seines Gönners wohnen. Venedigs Campo San Polo und der Palazzo Bragadin sind mehr als biografische Wegmarken. Was sich dort ereignet, offenbart ein Lebensprinzip Casanovas. Das delikate Zusammenspiel von blindem Glück und bewusstem Kalkül. Eine flüchtige Begegnung wird zur Lebenswende, weil Casanova den Zufall buchstäblich im Vorübergehen als Zeichen liest. Unfehlbar erkennt er sein Momentum. In seinen Memoiren resümiert er die folgenreiche Wandlung.
Das ist die ganze Geschichte meiner Metamorphose und der glücklichen Zeit, in der ich vom schäbigen Stand eines Geigenspielers zu dem eines vornehmen Herrn aufstieg.
Casanova kostet die neu gewonnenen Privilegien voll aus. Im Casino Ridotto überlässt er sich beim Glücksspiel den Launen der Fortuna, die auch jenseits des Spieltischs sein Leben lenken. Im heute legendären Café Florian am Markusplatz genießt er seinen Kaffee, zu einer Zeit, da das exotische Getränk den Kontinent erobert. Doch nichts pflegt der Lebens- und Liebeskünstler intensiver als seine zahlreichen Amouren.
Den Freuden meiner Sinne galt mein Leben lang mein Hauptstreben. Etwas Wichtigeres gab es für mich nicht. Da ich mich für das andere Geschlecht geboren fühlte, habe ich es stets geliebt und alles daran gesetzt, seine Liebe zu gewinnen.
So führen seine berühmtesten Affären ihn 1753 nach Murano, an den Ort der Magierin seiner Kindheit, wo er durch zwei Klosterschwestern nun eine andere Art der Initiation erfährt. Als deren irdischer Geliebter ersetzt er den himmlischen. Ein Rollentausch, der seiner Begierde die dunklen Weihen des Frevelhaften verleiht. Hinter Masken geschützt, verlegt er die heimliche Liturgie schließlich in seinen privaten Salon, einen wahren Tempel der Liebe, nahe der Kirche San Moise.
Das Haus hatte 5 Räume. Alles und jedes war wohl vorbedacht für die Freuden der Liebe, überhaupt jede Art von Luxus. Ein Zimmer war achteckig und ganz mit Spiegeln ausgekleidet. Ebenfalls Fußboden und Decke. Alle diese einander gegenüberstehenden Spiegel zeigten ein und denselben Gegenstand von 1000 verschiedenen Seiten.
Und sie zeigten Casanova selbst, als vervielfältigten sie jede Facette seiner schillernden Existenz. Nicht nur als hemmungsloser Verführer und Hasardeur, auch als gewiefter Intrigant und vermeintlicher Okkultist ist er inzwischen stadtbekannt. Spitzel nehmen ihn ins Visier, längst auf dem sicheren Weg in die Bleikammern. Rauschhaften Höhenflügen folgt 1755 sein tiefster Fall. Hinter trügerischen Masken ist Casanova vor allem eines: Venezianer. Auch im Exil bleibt Venedig sein innerer Fixpunkt. Die Nachricht seiner Amnestie im Jahr 1774 nennt der Verbannte seinen glücklichsten Augenblick. Zurückgekehrt wohnt er zeitweise bei seinem Fürsprecher, dem Aristokraten Sagori, im gleichnamigen Palazzo am Campo San Maurizio. Dennoch enttäuscht die ersehnte Heimatstadt. Casanova ist gealtert und dem einst Vertrauten fremd geworden. Die alte Liebe spiegelt ihn nicht mehr als den, der er war. Aus Not verdingt sich der ehemals Verfolgte im Dienst der Staatsinquisition. Er wird selbst zum Denunzianten und Teil jener düsteren Seite Venedigs, die nicht nur in den Archiven, sondern bis heute sichtbar im Stadtraum eingeschrieben ist. Sofia Magnaguagno erklärt.
Noch heute entdeckt man an Fassaden wie am Dogenpalast Löwenmäuler aus Stein. Diese Bocche di Leone waren Kästen zur Denunziation, in die man anonyme Anzeigen einwerfen konnte. Paradoxerweise bestand diese Form der staatlichen Kontrolle neben einem äußerst freizügigen Alltagsleben. Monatelang durften die Venezianer in einem ewigen Karneval hinter Masken verschwinden. Hingegen verlangten die steinernen Löwenmasken, das Verborgene ans Licht zu bringen. In diesem Spiel aus Verstecken und Enthüllen bewegte sich auch Casanova auf beiden Seiten des Systems.
1783 erreicht Casanovas Lebenskurve zweifellos ihren finalen Tiefpunkt. Weil er einen mächtigen Patrizier beleidigte, wird er für immer verbannt und kommt von der Geburtsstadt doch nie los. Mit seinem Weggang neigt sich, in fast unheimlicher Spiegelung, auch die alte Ordnung ihrem Ende zu. Aus der Ferne erlebt Casanova als Zeitgenosse des letzten Dogen den Untergang der Serenissima durch Napoleons Truppen, nur ein Jahr vor seinem eigenen Tod im Jahr 1798. Der greise Venezianer beschließt sein Leben abgeschieden als Bibliothekar im böhmischen Schloss Dux. Noch einmal tritt er aus dem Dunkel ins Licht, wie einst bei seiner Flucht aus den Bleikammern unter Venedigs Sternenhimmel. Noch einmal erschafft er sich neu, im Schreiben. Als Autor seines Lebens formt er die Figur Casanova zum literarischen Mythos. Er ruft das Verlorene in der Rückschau herauf, um es ein letztes Mal erzählend zu genießen.
Ich schreibe, um mich nicht zu langweilen. Und ich freue und beglückwünsche mich, dass ich daran Gefallen finde. Ob es nur Geschwätz ist, kümmert mich nicht. Mir genügt das Bewusstsein, dass ich mich dabei unterhalte.
Vom selbsternannten Wüstling zum Literaten. Sophie Walter hat uns mitgenommen in Casanovas Venedig.